Heute reden wir über die State of Play, den Super Mario Galaxy Film, die Game Awards, unsere Streaming-Erfahrungen und über das Thema Empowerment in der Jugendarbeit. Und das alles heute bei Faith and Pixels.
Herzlich willkommen bei Faith and Pixels, dem Podcast über Gaming, Glaube und All in Between.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Es ist kalt draußen. Ich hoffe, du hast gerade ein warmes Getränk am Start, hast die dicken Socken angezogen und dich so richtig schön eingemummelt. Wir haben das auf jeden Fall. Ich sehe gerade Robin trinken und ich hoffe, ihr habt euch auch richtig schön was Warmes bereitet, euch warm eingemuckelt. Wir reden über Games, wir reden über unseren Glauben und wir reden über unsere Streaming-Erfahrungen und das tue ich nicht alleine, sondern mit Robin und Maxi. Hallo Robin und hallo Maxi.
Hallo Ruben. Hallo
Hi
Maxi.
Ruben, hi Rob.
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch mit uns gemeinsam vor das Lagerfeuer kuschelt, um euch zu wärmen an unseren warmen Gedanken und den heißen Themen, die wir diskutieren. Es ist wirklich
Es
richtig
wird mir
viel
gleich schon ein
los.
bisschen wärmer.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, ja.
Sehr gut. Es ist richtig viel los in der Gaming-Landschaft. Wenn ihr so ein bisschen die News verfolgt habt, dann habt ihr es vielleicht gehört. Gabe Newell hat die Gamerschaft mit einer neuen Konsole PC gesegnet. Es gibt erste Leaks zu den The Legend of Zelda-Filmen, die es wahrscheinlich geben wird. Und, und. Und wir haben uns zum Ziel genommen, nur drei News in diesem Podcast zu besprechen. Von daher ist sehr, sehr viel. Ist sehr, sehr viel passiert, aber wir wollen heute drei Sachen rauspicken. Aber vorher natürlich die obligatorische Frage: Rob, was zockst du denn gerade so neben den Spielen, die du im Stream zockst?
Ich spiele gerade ganz frisch das neue Anno 117 Pax Romana. Das habe ich mir am Samstag gegönnt.
Cool.
Und ja, ich hatte eigentlich an dem Vormittag, bis ich dann einen Termin hatte, eigentlich noch anderes vor, aber irgendwie waren dann plötzlich 5 Stunden weg. Und dann und das
Urklassiker.
sagt eigentlich alles über
Ja,
dieses Spiel aus.
genau.
Also da kann man richtig tief rein, also richtig tief eintauchen und es macht einfach Spaß und ich muss mir einen Timer stellen, damit ich noch zu irgendwas anderem komme. Also
Ein gutes Zeichen, würde ich sagen, oder?
mich packt das Spiel richtig doll und ist ja mein erstes Anno seit, was war der zweite Teil nach 1600?
1503.
1503, 1602 war der erste, genau. 1503 war der letzte Anno-Teil, den ich gespielt habe, also
Okay,
richtig lange
krass.
her. Und
Das ist richtig lange her, Halleluja.
ich bin erstaunt über die vielen Optionen, die das Spiel bietet. Also ich meine, es hat sich ja
Sehr gut.
weiterentwickelt, komischerweise. Aber es fesselt einfach und ich entdecke jedes Mal was Neues. Das ist richtig, richtig cool, macht richtig Spaß.
Nice. Ja, über Anno könnte man auch einen eigenen Podcast drehen oder aufnehmen. Da habe ich auch schon einiges gelesen. Die Kritiken sind ja durchaus gemischt und auch das Thema Sklaverei, Sklavenhaltung wird ja sehr heiß behandelt gerade in der Gamerschaft. Also von daher googelt da mal ein bisschen und lest euch ein bisschen rein. Anno, auf jeden Fall gerade ein spannendes Thema. Neben den vielen anderen spannenden Themen, die es so
Auf
gibt
jeden
in der
Fall.
Gaming-Landschaft, ja. Maxi, was ist bei dir gerade so am Flimmern, wenn nicht Claire Obscur?
Ja, also das kommt ja gleich bei Streaming-Erfahrungen. Da werde ich gleich noch ganz ausführlich eingehen und auch bei den Game Awards. Aber nicht aber und ich spiele trotzdem noch weitere Spiele. Und zwar bei mir sind es zwei Sachen. Das eine ist vielleicht ein bisschen erwartet, sage ich jetzt mal, das Pokémon Legenden ZA. Da bin ich jetzt mittlerweile auf Rang G. Also für die Insider, ich bin schon auf Rang G. Ja, ich habe jetzt gerade ein Aufstiegsmatch. Wenn nachher mein Sohn wiederkommt, nach seiner Mathearbeit haben wir als Belohnung gesagt, spielen wir heute Rang F. Also ich bin mich am Hocharbeiten auf Rang A. Das macht mega Bock. Ich liebe das Spiel. Ich finde das richtig geil und es macht mir unglaublich viel Spaß. Ja, und
Ungefähr.
ansonsten habe ich so ein bisschen für mich entdeckt Just Dance.
Oha, wie kam es denn dazu? Herzlichen Glückwunsch. Ja, man wird auf jeden Fall fit. Also mich bringt Just Dance immer zum
Ja,
Schwitzen, wenn
es ist
ich
gut.
das
Ich,
mache.
äh, vielleicht ist es eine kleine Assoziation. Ich muss mich jetzt ein bisschen vom Lachen zurückhalten, auf das heute Morgen mein Bett zusammengebrochen ist. Vielleicht sollte ich mehr Just Dance spielen. Also
Vielleicht gibt es da Zusammenhänge, ja.
ich lasse es jetzt mal so stehen, sonst habe ich gleich einen Lachanfall. Ruben, wie
Okay,
sieht's denn bei dir
okay.
aus?
Ja, ich bin immer noch total im Hades 2-Fieber. Ich schaffe es sehr erfolgreich, jedes andere Spiel von Hades 2 verdrängen zu lassen. Ich habe da jetzt, glaube ich, oder ich müsste, glaube ich, schon so 15, 20 Stunden drin haben auf der Switch 2. Es ist wirklich eine würdige Fortsetzung von Teil 1. Es ist sehr konsequent Hades. Also es ist, macht wenig neu, aber es wird breiter quasi. Und das ist, macht total viel Spaß. Es ist ein unfassbarer Sog. Und dann diese tolle Grafik, das tolle Gameplay, der tolle Kampf, also wie sich das auch alles so anfühlt, das macht mir wirklich gerade sehr, sehr viel Spaß und ist tatsächlich, wenn ich nicht streame und nicht arbeite und meine Familie schläft, dann spiele ich Hades 2. Von daher, da ist gerade wenig Platz. Aber ich glaube auch tatsächlich, ich bin relativ kurz vorm Ende. Von daher, vielleicht wird es diese Woche beendet und dann widme ich mich neuen Spielen, vielleicht Super Mario Galaxy, das wartet ja auch hier schon
Oh
auf mich.
ja.
Da freue ich mich eigentlich auch schon sehr drauf. Aber wie bei euch auch, ist mein Pile of Joy auf jeden Fall auch sehr, sehr groß. Von daher habe ich mir geschworen, ja dieses Jahr kein Geld mehr für Videospiele auszugeben. Also das heißt, Metroid Prime wird es dieses Jahr nicht. Aber das führt jetzt zu weit. Wir wollen über die Sony State of Play sprechen. Es gab in der letzten Woche, wir nehmen am 19. November auf, gab es eine Sony State of Play und zwar eine besondere Sony State of Play, denn es war die State of Play Japan. Das heißt, es waren 40 Minuten ungefähr, die sehr gezielt und explizit auf den japanischen Markt abgezielt haben. Das sah man zum einen daran, wie die State of Play aufgebaut war. Es gab einen Synchronsprecher, der wohl in Japan auch recht berühmt ist, mir sagte der jetzt nichts, der so ein bisschen durch die State of Play geführt hat. Es waren immer mal wieder auch so japanische Entwickler da und es war also einfach alles triefte Japan, fand ich ganz positiv in dieser State of
Bestimmt.
Play. Und das merkte man in der Art und Weise, wie gesprochen wurde, also nicht nur wegen Japanisch, sondern auch was gesagt wurde, aber auch die Spiele, die gezeigt wurden.
Auf jeden
Und
Fall.
dann am Ende triumphierend quasi darin, dass sogar eine PlayStation 5 auf Japanisch angekündigt wurde. Also die ist günstiger als die jetzige PlayStation 5, aber deswegen, weil sie halt nur Japanisch quasi als Sprache abspielen kann. Und das war, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant mal anzuschauen. Robin, was war denn dein Highlight aus dieser State of Play?
Ja, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, dachte ich so, ja, kann ich komplett alles ignorieren. um es sehr
Was?
überspitzt,
Was?
ja, tatsächlich, nee, es hat mich wirklich eigentlich nichts angesprochen.
Ja, okay.
Da ich
Oh, krass.
aber ja diese Frage hatte, was war mein Highlight, habe ich mich doch irgendwie genötigt gefühlt, was auszuwählen. Und ich habe mich dann für Coffee Talk Tokyo
Oh, gute
entschieden,
Wahl. Gute Wahl, ja.
was ich ja irgendwie dann doch ganz nett finde.
Cool.
Ich mir aber wahrscheinlich niemals holen werde. Also, das ist leider jetzt mein etwas
Okay.
krasses Fazit, das mich einfach von diesen Horrorspielen, Rennspielen, Action, RPG und was weiß ich was Titeln einfach irgendwie nicht so richtig abgeholt hat.
Okay.
Was aber auch vielleicht einfach daran liegt, dass ich gerade einfach gut bedient bin, nicht nur mit Anno, sondern auch mit anderen Spielen. Und wir kommen gleich zu einer anderen News. Da finde ich ein paar wesentlich anregendere Spiele dabei.
Okay, ja.
Und dementsprechend erwarte ich von den Spielen, die da jetzt vorgestellt wurden, für mich jetzt persönlich einfach nicht wirklich etwas. So ehrlich möchte ich einfach an dieser Stelle sein.
Das ist auch gut
Ja,
so. Bitte, bitte.
sollst du auf jeden Fall auch sein. Und hardwaretechnisch, der PlayStation 5 Monitor, der Bildschirm, der hat dich auch nicht gereizt?
Ich habe mich gefragt, was das soll. Also,
Das habe ich auch gedacht.
die besten Produkte sind ja die, die einem, wenn sie dann vorgestellt werden, zeigen, oh, das habe ich gebraucht, das wusste ich gar nicht, dass
Ja.
das gebraucht,
Ja,
dass ich das
ja.
gebraucht
Ja,
habe. Und
genau.
bei dem habe ich einfach nicht das Gefühl, dass ich den jemals gebraucht habe und jemals
Okay.
brauchen werde. So, ja.
Alles klar. Maxi, was war dein Highlight? Was sind deine Gedanken zur State of Play?
Also ich bin ja nicht so der ich wiederhole mich immer, ich bin ja nicht so der Horrorspiel-Enthusiast, Connoisseur, bis auf Resident Evil. Das, von daher war manches davon nicht für mich. Aber ich habe mich über zwei Sachen besonders gefreut. Deswegen würde ich jetzt einfach mal anderthalb nennen. Weil eins wurde schon gesagt, also Coffee Talk bin ich mega Fan. Ich liebe diese Reihe, ich finde die richtig geil. Ich mag dieses Entschleunigte, ich mag dieses Slow-Gaming total gerne. Und von daher habe ich gedacht, mein Pick ist Inconbini. Ich finde, Konbinis brauche ich in Deutschland. Ich liebe Konbinis, ich bin gerne in Konbinis. Ich finde, da geht viel mehr als nur einkaufen, da geht sozialer Kontakt, da geht das und dieses Feeling. wenn das vielleicht mehr rüberschwappt nach Deutschland, vielleicht gibt es dann auch mehr Konbinis, dass man da was laden kann, dass man mit Leuten sich quatschen kann, dass man Tickets für irgendwelche Sachen holen kann, dann trifft man sich mit Leuten da und connected social und so. Und es gibt da auch Essen, man kann da auch, kriegt da Sachen. Das ist, Konbinis sind geil. Wer mal in Japan war, Shoutout an alle Japan-Konnoisseure. Ich habe mich gestern erst mit jemandem getroffen, der aus Japanophil ist. Und wir haben uns eine halbe Stunde über Konbinis unterhalten. Und ich dachte so, ja klar, welchen Pick nehme ich in Konbini? One Store, Many Stories. Holt mich total ab. Ich sehe mich da drin sein und eintauchen und einfach nur in diesem Konbini sein und einfach es laufen lassen und, ne und nebenbei einfach meine Arbeit machen. Also so ein bisschen, ich sehe das ehrlicherweise so. Also ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel ist und ob das so ein bisschen das Feeling hat, aber für mich hat es mich total abgeholt. Ich sehe mich da drin.
Alles klar.
Wie geht's dir?
Mich hat sehr Fatal Frame angesprochen, also im konkreten Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Allein schon der Titel ist irgendwie
Das ist
ja
geil, ja.
sehr, sehr spannend. Und die Fatal Frame Reihe ist für mich tatsächlich ein sehr unbeschriebenes Blatt. Ich habe die bisher noch nicht gespielt. Es ist mir aber so im letzten Jahr, vielleicht so in den letzten 1,5 Jahren aufgefallen, dass immer wieder an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Podcasts über diese Reihe so gesprochen wurde. Und das ist so eine Horrorspielreihe, die wohl auch im japanischen, asiatischen Raum sehr, sehr viel berühmter ist als hier bei uns in Europa. Und da geht es wohl viel darum, dass man mit einer Kamera, mit der Kamera Obscura, irgendwie Außergewöhnliches, Transzendentes oder irgendwie seltsame Dinge fotografieren muss, kann, soll, darf. Und genau, ich fand das sehr, sehr sympathisch. Da war auch ein Entwickler da, der ein bisschen davon erzählt hat. Und ich dachte so, das sieht so weird aus. Das mag ich sehr, das will ich unbedingt mal spielen. Aber auch so andere Sachen. Ich fand es auch total interessant. Blaze Blue habe ich mir noch aufgeschrieben oder auch Broken Lore Unfollow. Also so Reihen, die wohl in Japan ja sehr, sehr erfolgreich sind, von denen ich hier noch nie was gehört habe. Also ich mochte das schon sehr. Neben den ja oftmals sehr großbusigen Damen, die man gesehen hat, muss man auch
Ja,
sagen, das war auch sehr, sehr auffällig. Fand
das
ich schon
stimmt.
cool, nochmal so in Reihen auch reinzuschauen, die so ganz anders sind als die Reihen, die man hier so in Deutschland, Europa kennt, so. Also sehr spannend. Schaut euch die gerne mal an. Kann man gut auch so nebenbei laufen lassen. Da waren jetzt nicht so die krassen Banger dabei. Interessant, dass keiner von uns den Elden Ring DLC erwähnt hat. Wir spielen alle nicht, und nicht Elden Ring, sondern Nightreign DLC. Spielen wir halt alle nicht. Aber ich glaube, das war für viele so das Highlight so der State of Play. Zur nächsten News ist zu sagen, es kommt ein neuer Film raus und nein, wir reden diesmal noch nicht, vielleicht beim nächsten Mal über den The Legend of Zelda-Film, der angekündigt wurde und es erste drei Setbilder gibt, sondern über Super Mario Galaxy. Ein Film, der tatsächlich eine eigene State of Play bekommen hat, in dem der Cast angekündigt wurde und vor allen Dingen auch ein neuer Trailer gezeigt wurde. Und jetzt die Frage an dich, Maxi, kurzes Recap, wie fandst du den ersten Teil und wie hat dir jetzt der Trailer zum zweiten vor allen Dingen gefallen?
Ich war in dem ersten Teil dreimal drinne. Ich glaube, das sagt jetzt alles schon wieder aus. Ich fand den richtig geil. Ich fand den Stil total cool, knuffig, süß. Ich fand den Film von der Story, wie soll ich sagen, hat jetzt nicht mein Leben verändert. Es war jetzt kein Memento oder Sieben oder die sieben Tore der Hölle oder andere Filme, die vielleicht auch mich selber sehr stark geprägt haben, sondern ich fand den einfach, für mich war das so, ich tauche ein in einen Film. Ich habe den auch in 3D zwar gesehen, einmal in 2D. Und ich war mit Kindern in der Jugendgruppe und privat drinne. Und ich habe gedacht, ich möchte mehr davon. Das ist so dieses, ich habe gedacht, diese Welt, da möchte ich mehr von sehen. Und ich fand den Take ziemlich cool, dass sie sagen, wir machen das ins Weltall. Ich meine, ich finde das total spannend. Mario Galaxy ist eine coole Reihe. Ich bin da mal gespannt, wie es dann in 3D aussieht, ob die das da verbessert haben. Ich würde es gerne in IMAX sehen, ehrlicherweise. Vielleicht, wenn ich mal in Berlin bin oder so. Oder in München immer
Oder
wieder.
in Kassel, Kassel gibt es auch ein IMAX.
Oh, echt? Oh, das wusste ich nicht. Okay, geil. Ja, okay, gut. Das ist doch, hört sich doch mal nach einer Einladung an. Da müssen wir nach Kassel kommen. Das wusste ich nicht. Das finde ich total cool, aber mich hat es total angesprochen. Also ich dachte, more of the same, geil. Und eine geile Evolution mit diesem, ich hoffe, dass vielleicht auch Peach eine größere Rolle spielt oder Rosalina. Also mir eigentlich finde das irgendwie schön, wenn nicht nur Mario im Mittelpunkt steht, sondern auch die anderen Figuren. Ja.
Also Robert, die Frage an dich auch, wie fandst du den ersten Teil und was ist jetzt dein, was regt sich bei dir, wenn du den Trailer siehst?
Ja, also ich habe den ersten Teil zweimal bisher geguckt, einmal im Kino und dann einmal, als er bei einem Stream-Anbieter kostenfrei zur Verfügung stand. Ich finde ihn gut, so bedient natürlich viel Nostalgie, gerade musikalisch,
Oh
was
ja.
mir sehr, sehr gut gefällt. Ja, und alles andere ist halt Durchschnitt. Also sorry, aber das ist wirklich einfach nichts Weltbewegendes. Der Film funktioniert deswegen, weil es Mario ist. Ansonsten wären zu viele Ortschaftswechsel da gewesen, also von der realen Welt am Anfang, dann zum Pilzkönigreich, dann zur Donkey Kong-Welt, dann und
Ja.
zwischendurch auch noch in der Eiswelt und keine Ahnung was. Klar, Super Mario hat da einfach super viel zu bieten, aber das muss man ja nicht in einem einzigen Film irgendwie alles unterbringen. Ja, Dinge, die im Internet total viral gegangen sind, also der Peach-Song von Bowser oder so, die haben mich ziemlich kalt gelassen,
Okay.
sage ich
Ah,
jetzt
dieser
mal.
Peaches, Peaches,
Ja,
Peaches. Stimmt. Ja,
genau,
genau,
richtig.
stimmt.
So, also ja, und trotzdem habe ich mich einfach gefreut, die ganzen Anspielungen auf alte Spiele und so weiter zu sehen. Und jetzt, was den Trailer für Galaxy angeht. Ich meine, das, was natürlich auch schon beim ersten Teil herausgestochen ist, dass die weiblichen Charaktere viel, viel stärker sind, als sie in den eigentlichen Super Mario Games so vorkommen. Also, dass die da jetzt einfach eine wesentlich stärkere Rolle spielen und auch wesentlich stärker sind von ihren Persönlichkeiten her. Also, das sieht man ja allein schon in dem Galaxy-Trailer, wie Rosalina mit ihrem Zauberstab so einen fetten Bowser-Mech
Ja.
niederschmettert,
Ja.
so, und das schürt natürlich die Erwartung, dass es jetzt ähnlich wie mit Peach am Anfang jetzt einfach mit Rosalina weitergeht. Ich persönlich freue mich auf den Look. Ich mochte den Look von den Galaxy-Spielen einfach unheimlich gerne, gerade auch die ganzen kleinen Sternchen und so. Und da hatten wir ja auch im ersten Teil schon diesen einen
Oh ja,
psychopathischen
stimmt. Ja, ja,
Mini
ja,
ja,
ja.
da im Gefängnis. Also, wenn der nochmal auftaucht, dann freue ich mich ein bisschen, weil der hat mich echt irritiert. So, und
Ja.
das war was Neues. Und ja, also ich freue mich drauf. Ich werde auch da reingehen. So, aber also wenn es einfach nur eine solide Fortsetzung ist, dann bin ich schon zufrieden. Da erwarte ich jetzt nicht den großen Wurf, was ja krasse Innovationen irgendwie filmtechnisch, erzähltechnisch oder sowas angeht. Dafür gehe ich in andere Filme.
Ja, cool. Also cool im Sinne von, kann ich sehr gut mit anschließen. Also ich fand auch den ersten Teil habe ich damals auch im Kino gesehen, war in Ordnung. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber jetzt auch nicht tiefgründig, genau wie du auch gesagt hast. Vor allen Dingen hat es nochmal deutlich gemacht, wie qualitativ hochwertig, wie krass die Musik einfach ist. Und schon auch, dass es nicht. Also ich habe auch jetzt beim zweiten Trailer gedacht oder beim Trailer zum zweiten Teil. Es ist schon auch wirklich eine Qualität, die Mario mit sich bringt. Also ich habe so beim Schauen des Teils, des Trailers schon auch gemerkt, wie ich so abgeschwiffen bin und an alte Super Mario-Spiele gedacht habe und gemerkt habe, ja, es ist auf jeden Fall viel Nostalgie dabei, definitiv, und ganz, ganz viel spielt darauf ein. Aber es ist schon auch eine krasse Qualität, die Nintendo immer wieder mit einem Mario-Teilen irgendwie so mit reinbringt. Und das merke ich. Das spielt auch eine Rolle bei so einem Film. Es ist die Nostalgie, dass ich denke, wie es damals war, aber dass ich schon auch denke, das ist auch einfach ein geiles Franchise. Also die haben das einfach wirklich sehr, sehr cool gemacht und ja, dass die jetzt Millionen mit so einem Film machen, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich merke schon auch, ich bin nicht mehr ganz Zielgruppe so. Also ich glaube, das spricht schon eher Jüngere an so. Aber so für einen Abend einfach diese tolle Musik zu hören, auf einer großen Leinwand die Helden zu sehen. Und jetzt Rosalina wird ja sehr wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Also sie wird jetzt im Trailer auch so nicht angedeutet, sondern eingeführt. Ja, also ich freue mich drauf. Es wird aber jetzt nicht, also bin ich mir auch sehr sicher, nicht mein Film des Jahres werden so. Aber mit so einer Einstellung gehe ich daran und freue mich eher, dass es jetzt so einen, jetzt schon zum dritten Mal, diesen The Legend of Zelda, dass es einfach so eine Welle jetzt so gibt, dass so Nintendo anfängt, so Franchises so ein bisschen zu verfilmen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was das so mit sich bringt. Genau, falls noch nicht geschehen, schaut euch den Trailer auf jeden Fall an. Findet ihr alles bei YouTube. Genau, und jetzt zur letzten, für mich auf jeden Fall größten und bedeutendsten News. Ich merke immer wieder, wenn die Game Awards angekündigt werden und wenn die so am Horizont erscheinen, das ist für mich schon irgendwie auch so ein bisschen so ein Ritual geworden. So das Ende des Jahres wird irgendwie so ein bisschen durch die Game Awards auch eingeläutet. Und von daher ist es für mich immer was, worüber ich mich sehr, sehr freue. Wir nehmen am 19. November auf. Vor 2 Tagen, am Montag, sind die Nominierten bekannt gegeben. Und wir werden jetzt noch keinen großen Game of the Year Talk an der Stelle machen, sondern wollen euch erstmal darauf hinweisen, dass das jetzt so rausgekommen ist. Also schaut da gerne mal nach. Sehr, sehr spannend, sich die verschiedenen Kategorien auch durchzulesen. Und wollen einfach mal kurz hier über das, was uns so besonders aufgefallen ist, sprechen, wenn wir die Kategorien, die Nominierten sehen. Also irgendwas vielleicht, was Robin, Maxi, ich, was wir so an Hoffnungen haben oder was uns erstaunt hat, was uns vielleicht auch verärgert hat oder so. Einfach so ein kurzer Snippet quasi, unsere kurze Meinung zum Thema Game Awards. Robin, was hast du gedacht, als du die Nominierten gesehen hast?
Ja, als ich mich durch die ersten Kategorien geklickt habe, dachte ich, das sind ja immer nur die gleichen 5 Spiele.
Stimmt.
Zumindest so, aber dann gab es dann ab der Mitte auch noch andere Kandidaten. Und ja, das eine, was ich bemerkenswert finde, ist, dass Donkey Kong Bonanza tatsächlich für den Game of the Year Titel vorgeschlagen wurde, nominiert wurde. Hätte ich jetzt irgendwie nicht so ganz erwartet, weil wenn ich irgendwie so mir Interviews oder so angeschaut habe, dann wurde immer Blueprints genannt. Das ist aber nur in
Richtig.
der Kategorie Bestes Indie-Game drin, also und noch ein paar andere, aber halt jetzt nicht Game of the Year. Das fand ich tatsächlich interessant. Was aber ich am spannendsten finde, ist tatsächlich eine ganze Kategorie, die mir irgendwie nie so richtig aufgefallen war. Ich weiß nicht, ob sie neu ist oder ob ich einfach blind war in den letzten Jahren, ist die Kategorie Games for Impact. Ich bin gerade auf der Seite und da steht For a Thought Provoking Game with a Pro-Social Meaning or Message, also für eine ge gedankenprovozierende Spiele mit einer prosozialen Botschaft oder Bedeutung. Und das dachte ich so, okay, geil, habe ich die nächsten 5 Spiele für den Stream? Weil wenn die schon nominiert sind, dann sind das ja schon wahrscheinlich so herausragende Titel. Und da bin ich tatsächlich dann mal gespannt auf die Preisverleihung, wer von den 5 Titeln, die mir auch ehrlich gesagt alle nichts sagen und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, was da dann das Rennen macht und ich werde mir auf jeden Fall da auch den einen oder anderen Trailer mal anschauen zu diesen 5 Titeln. Also weil die so gar nicht auf meiner Bildfläche bisher irgendwie eine Rolle gespielt haben.
Spannend, ja. Maxi, was ist dein Gedanke oder deine Gedanken zu den Nominierten?
Ja, also ich fand es halt auch krass, als ich dann die ganzen Kategorien durchgegangen bin und habe dann gesehen, eigentlich ist es immer Clair Obscur, es ist Death Stranding, es ist Hades, es ist Hollow Knight, es ist Kingdom Come Deliverance,
Ghost of Yotei.
Ghost of Yotei, danke, genau, und Silent Hill. Und ich dachte so, okay, gab es nicht noch andere Spiele und so? Und dann habe ich da wirklich durchgeklickt. Mich haben auch so ein paar Kategorien überrascht. Ich konnte sehr viel nachvollziehen bei den ganzen Sachen. Also ich habe vor allen Dingen gedacht, neben das, was Rob gesagt hat, auch bei den meist erwarteten Spielen, also Most Anticipated Games, fand ich interessant, dass die Spiele, die da gesandt worden sind. Ich dachte, es könnten nur Spiele reingekommen, die auch 2026 rauskommen. Und dann habe ich gedacht, ach krass, ist Witcher 4 jetzt doch angekündigt für 2026? Habe ich das nicht mitbekommen? Ich habe nochmal nachrecherchiert. Nee, ist es nicht. Also es ist einfach nur einfach viel erwartet. Und da war so für mich, dachte ich so, oh cool, kommt das nächstes Jahr? Ah nee, doch nicht. Aber ansonsten konnte ich bei den ganzen Sachen gut mitgehen. Und ich bin gespannt, wer es jetzt wird. Also ich meine, von den Wettzahlen habe ich mal geguckt, ist ja, glaube ich, 90% Clair Obscur Game of the Year. Und das ist natürlich dann die Fallhöhe sehr hoch. Das gibt es ja bei Oscars ab und zu mal auch oder bei großen Sachen, dass jeder denkt, das wird das Spiel des Jahres. Und dann bin ich gespannt, ob es vielleicht doch jemand anderes wird.
Also ich fand erstaunlich, dass gerade bei Game of the Year aber auch insgesamt sehr viele Fortsetzungen sind. Und da finde ich eigentlich Hades 2 so das krasseste Beispiel, weil es halt eben so eine sehr, sehr konsequente Fortsetzung ist. Und auch bei Death Stranding 2, Kingdom Come Deliverance 2, Hollow Knight 2, Silksong und ja auch irgendwie Donkey Kong Bonanza ist ja auch am Ende, würde ich schon sagen, also Clair Obscur und Donkey Kong Bonanza sind noch die die eigenständigsten, weil es ja schon Donkey Kong nochmal auf ein anderes Level hebt, so, oder eine andere Form gibt, so. Aber ich fand es schon sehr interessant, dass sehr, sehr viel so Fortsetzungen dabei sind. Und am krassesten fand ich eigentlich Ghost of Yotei, weil zumindest das, was ich so gelesen habe, ich habe es noch nicht gespielt, sei an der Stelle gesagt, war halt so, es ist eigentlich Ghost of Tsushima, so in noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen variantenreicher, aber auch wieder eine sehr, sehr konsequente Fortsetzung. Und das fand ich schon ein bisschen schade fast schon, weil auch wenn Death Stranding 2, Top-Spiel, Donkey Kong Bonanza, Top-Spiel und Hollow Knight Silksong, mein persönliches Game of the Year, das sind alles geniale Spiele, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wo sind eigentlich so die neuen Marken, so die neuen Studios, die neue Sachen probieren und so. Und genau, wenn ich jetzt Game of the Year gucke, das sind alles, also außer Clair Obscur, alles Fortsetzungen. So, und ja, das finde ich interessant erstmal. Also gar nicht schlimm, weil wie gesagt, ich hatte mit den Spielen eine super Zeit. Clair Obscur habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube aber auch, dass das, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Game of the Year wird. Ich weiß nicht, was passieren muss, dass das anders wird. Aber dass alles andere eine 2 im Namen hat quasi. Also manches steht nicht da, aber so, das finde ich erstmal interessant. Aber kann auch nicht sagen, dass ich mir was anders wünsche, weil die Spiele sind ja gut. Sondern ich habe eher nochmal gedacht, das zeigt vielleicht auch nochmal, dass es neue Ideen einfach unglaublich schwer haben, weil natürlich hinter diesen Zweien auch ganz oft Firmen stehen, Publisher stehen, die unglaublich viel Geld haben, die unglaublich viel Geld auch ins Marketing stecken, die unglaublich viel Geld in Polish und so weiter und so fort stecken, so. Und Clair Obscur, so ein bisschen wie ja Baldur's Gate 3 eigentlich auch so ein Paradoxon eigentlich ist, dass so ein kleines Studio ohne viel Werbung es schafft, dann am Ende in so eine Nominierung zu kommen. Und ich glaube deswegen, Menschen lieben Heldengeschichten. Ich glaube auch deswegen wird es nominiert werden, weil da eben kein Sony hintersteckt oder kein Nintendo hintersteckt, so. Und das, ja, da merke ich einfach nur, ist dann auch die Game Awards, so sehr ich sie liebe, halt irgendwie auch so eine politische Veranstaltung, wo viel, viel Geld drinsteckt, und wo logischerweise irgendwie auch, ja, irgendwie sowas auch eine Rolle spielt, so. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass es noch mehr auch neue Spiele, neue Ideen, also bei Best, genau, was du gerade meintest, Impact Game oder wie das nochmal heißt, ich finde es gerade nicht. Games for Impact, genau. Da sind ja nochmal
Genau.
ganz, ganz neue Spiele so drin, aber an ganz vielen Stellen sind es einfach so die bekannten so Dinge so. Und genau, aber ja, trotzdem, wie gesagt, ich hatte eine gute Zeit mit den Spielen. Es fällt aber halt auf, dass es oft Spiele sind, die viel verkauft wurden, die viel Werbung haben, großes Budget, etc. pp.
Ja,
Yes.
witzigerweise ist das eigentlich dein Fazit auch von der Gamescom gewesen. Also zu wenig Neues, eher so, man investiert in die gleichen Marken rein, die sich schon etabliert haben, wo man sich sicher sein kann, dass das ein gutes Geschäft ist sozusagen und da
Genau,
wird Geld
ja.
reingesteckt und in so andere Dinge, also das ist dann eher eine Überraschung, wenn da überhaupt mal was Neues ans Tageslicht kommt und dann auch noch erfolgreich ist. Deswegen
Ja,
hätte ich
genau.
mir tatsächlich zum Beispiel auch sowas wie Blueprints halt eigentlich in der Kategorie
Genau,
gewünscht, auch wenn ich selbst
ja.
auch noch nicht gespielt habe, aber
Ja.
das hatte ja auch einen ähnlich großen Impact wie jetzt Clair Obscur. Und
Total,
dann
ja.
finde ich so ein Donkey
Ja.
Kong Bonanza, so gut das Spiel ist, ich spiele es ja inzwischen auch. Aber also gut, ab, wir sind nicht diejenigen, die die Nominierungen letzten Endes ausgeben,
Ja.
aber ich denke mir so, ja, von dem Echo, was die Spiele jeweils erzeugt haben, finde ich jetzt zumindest Blueprints da schon irgendwie,
Ja,
war es bei mir präsenter,
und
so.
zumal das ja auch konkurriert. Guck mal, wenn du in eine Kategorie reingehst, das konkurriert mit, Achtung, Clair Obscur als bestes Indie-Debüt. Ne?
Ja.
Also, und da muss ich sagen, wer wird es da wohl wahrscheinlich gewinnen? Also, das muss man so auch sagen. Wenn sie es jetzt realistisch sehen, wird wahrscheinlich Clair Obscur das gewinnen müssen.
Ja.
Weil es wahrscheinlich erfolgreicher ist oder war als Blueprints. Aber eigentlich, ich meine, ich habe mich auch gefragt, das war so meine Kontroverse dazu, ein Dispatch, ich wusste nicht mehr ganz genau, wann es rausgekommen ist, aber warum ist das schon drinne bei den Indie-Debüt und auch bestes Indie-Debüt so ungefähr? Aber warum ein Anno nicht bei beste Simulation drin ist? Das habe ich gedacht so, hallo, war das zu spät rausgekommen oder? Das kann ja nicht sein, irgendwie. Da dachte ich so, Strategiespiel ohne Anno oder wird das nächstes Jahr nominiert? Da habe ich gedacht so, okay, wahrscheinlich ist es zu spät rausgekommen. Das wusste ich nicht.
Ja, oder also Anno zum Beispiel ist ja gar nicht so, also jetzt das allgemeine Medienecho ist nicht so mega krass bei Anno. Also da habe ich schon das Gefühl, dass andere Spiele besser waren. Ich finde eher interessant, dass zum Beispiel sowas wie Chronos, also ein erstes neues Spiel, eine neue IP oder auch sowas wie Helles Ass. Also es gab so viele tolle neue Spiele, die alle nicht stattfinden. Aber wie gesagt, wir werden an anderer Stelle jetzt da nochmal länger drüber sprechen. Ihr
Ja,
merkt auf
bitte
jeden Fall, es
gerne.
gibt da Redebedarf und unsere eigenen individuellen und auch vielleicht unsere Faith in Pixel Game Awards sehen vielleicht nochmal anders aus. Aber an anderer Stelle mehr. Nächsten Monat ist es soweit. Bei uns läuft das Ganze um 2 Uhr nachts, die Game Awards. Ich weiß nicht, wer da von euch noch wach ist oder schon wieder wach ist oder noch wach sein wird. Falls ihr das gucken wollt, dann tut das da gerne. Ansonsten könnt ihr am nächsten Morgen auch einfach die Zusammenfassung bei den gängigen Portalen lesen. Aber so viel an der Stelle sei gesagt. Goodie, Männer, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Wir reden ganz schön lange über die News. Von daher, vielleicht bei den Streaming-Erfahrungen der bewusste Cut an der Stelle. Haltet euch kurz. Was gab es bei
Okay.
euch Neues in den Streams? Robin, du darfst gerne anfangen.
Ja, ich spiele ja jetzt gerade auch mehrere Spiele. The Darkest Files, muss ich sagen, ist für mich eigentlich das spannendste Spiel, was ich bisher für unser Projekt gestreamt habe. Was natürlich an der Thematik liegt. Also das Spiel trägt sich nicht durch Mechanismen, die sind solide. Auch der Comic-Look ist natürlich irgendwie schon nett, aber das, was es so packend macht, ist wirklich diese Vorstellung, dass diese Verbrechen, die man als Staatsanwältin aufklärt, halt real passiert sind. Alles ein bisschen verfremdet und so weiter, anonymisiert, aber das finde ich schon spannend und das ist so ja auch einfach spannend, so in diese Zeit der 50er Jahre einzutauchen, nicht nur echte Verbrechen aufzuklären, sondern dann auch, ich sag mal, das gesellschaftliche Echo auf die eigenen Bestrebungen so ein bisschen mitzubekommen, dass man dann von einer Zeitung verrissen wird, dass man Anrufe von den Eltern bekommt und die sagen, man soll auf sich aufpassen. Und ob man es wirklich ernst meint, so. Und dabei will man ja eigentlich nur Menschen zur Rechenschaft ziehen, die in der Vergangenheit richtig grausame Taten
Ja,
verübt haben.
richtig.
Und man will, dass die Verantwortung für ihre Taten übernehmen. So, und sich da rein zu versetzen, also das packt mich wirklich sehr. Und ich muss auch sagen, das nimmt mich auch mit, weil es mir einfach zeigt, wie Menschen halt sind. So,
Ja.
manchmal leide ich darunter einfach sehr. Genau, und gut, jetzt gab es jetzt tatsächlich seit dem letzten Stream Ende Oktober mit der Daniela keinen weiteren Stream zu Split Fiction, aber wir nehmen ja heute am Mittwoch auf. Heute Abend geht es weiter.
Ja,
Und
cool.
da freue ich mich drauf. Und das Spiel ist auch zu Recht auch bei den Game Awards in einigen Kategorien nominiert. Und ich freue mich einfach da wieder auf den Stream. Genau, soweit in aller Kürze.
Danke dir. Maxi, was ist bei Clair Obscur gerade Phase?
Oh ja, also ich bewege mich ja ganz stark aufs Finale zu. Also ohne viel zu spoilern, aber ich merke das an jeder Stelle des Spiels. Es geht jetzt Richtung Ende des zweiten Aktes zu und ich weiß nicht, ob noch ein dritter Akt kommt. Ich sage immer wieder, ich gucke nicht in irgendwelche Komplettlösungen. Ich bin total gespannt. Das Spiel holt mich mega ab. Ich kann Rob auch da nur zitieren. Das ist bis jetzt das Spiel, was mich auch am meisten geprägt hat. Und ich habe an anderer Stelle mit einem Freund, hatte ich letztens drüber gesprochen. Es ist auf dem Weg in meinen Top 5 der All-Time-Favorite-Spiele, muss ich wirklich sagen. Also es ist ein richtig, richtig Hammer-Spiel und ich werde es auf jeden Fall auch nochmal nicht im Stream spielen. Also für mich nochmal danach, wenn ich es durchgespielt habe, dann irgendwann, wie lange es auch noch immer dauern mag. Aber es ist richtig, richtig gut. Also es macht einfach mega, mega Bock und das Pacing ist toll, tolle Charaktere, tolle Sprecher, sieht man in Game Awards und schaltet gerne ein, wenn es weitergeht.
Cool.
Soweit.
Da Danke dir. Ja, ich bin ja in dieser spannenden Situation, dass ich alle meine Spiele jetzt innerhalb der letzten 2 Wochen beendet habe. Also Death Stranding 2 ist vorbei nach 21 Streams. Donkey Kong Bonanza ist nach 17 Streams vorbei und Little Nightmares 3 nach 4 Streams mit
Oh
Flavio
Mann,
zusammen.
ey.
Und das war schon, also alles, also abgesehen von Little Nightmares 3, aber Death Stranding 2, das Finale war unfassbar emotional. Da war ich fast schon dankbar, dass Tim und Patrick mit dabei waren und mich so ein bisschen supportet haben, aber auch noch ein paar andere. Das war schon krass auch und hat schon auch, also ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich habe zumindest für die nächsten Podcasts, wenn ich Host bin, die Themen fertig. Aber auch das Finale von Donkey Kong Bonanza hat mich erstaunlich viel mitgenommen, dann doch auch. Ich fand beide Spiele 10 Stunden zu lang, würde ich sagen. Also 5 Streams quasi. Es hätte dem Spielen besser getan, aber beide hatten einen enormen Impact in meinem Leben, sage ich mal so, oder in meinen Gedanken. Über Donkey Kong Bonanza reden wir auch gleich nochmal mehr. Und Little Nightmares 3, ja, doch, Little Nightmares 3, das war, ja, war okay. Genau, mittlerweile habe ich auch schon zweimal ein neues Spiel gespielt, nämlich Dispatch. Ein Telltale-ähnliches Game. Ich wusste vorher nicht so viel. Mein Bruder hat mir das sehr stark empfohlen, weil er gesagt hat, das ist sein Game of the Year.
Oh,
Ich habe
okay,
geguckt, es
krass.
kostet nur 35 Euro. Dann habe ich mir das gegönnt und gedacht, komm, das spiele ich mal im Stream. Es ist auch nicht so lang. Eine Episode dauert 1 Stunde. Es sind 8 Episoden, also genau ziemlich 4 Streams. Dachte ich, das schaffe ich auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Dieses Jahr schaffe ich das noch, also sogar mehr theoretisch. Aber ich habe gedacht, da lege ich los und das ist auch sehr cool, muss ich sagen. Es macht sehr viel Spaß. Gestern war zum Zeitpunkt der Aufnahme ein besonderer Stream, weil mein Bruder dabei war und er gestern Geburtstag hatte. Und dann haben wir so, Tim war auch noch dabei und ein Mini, also wir haben einen neuen in unserer Community, den Mini, der das Spiel auch sehr, sehr cool findet. Und dann habe ich das so gemacht, dass mein Bruder alle Entscheidungen treffen durfte. Das war sehr lustig auch. Und es ist, ja, es ist eine krasse Story. Es geht um Superhelden, es geht um Iron Man, der seine Rüstung im Prinzip verliert. Und dann, genau, das ist schon in der ersten Folge offenbar, darf quasi der Held, der kein Held mehr sein kann, weil seine Rüstung kaputt ist, so ein bisschen dafür sorgen, dass ehemalige Superschurken jetzt Helden werden. Und das ist schon echt toll geschrieben. Also das Spiel in dem Spiel ist nicht so cool. Die Story ist mega krass gut. Ich freue mich schon jetzt sehr, sehr auf die weiteren Streams. Hoffe, dass mein Bruder und Mini und Tim und Patrick auch wieder mit dabei sein werden. Genau, es ist halt viel Film und wenig Spiel, aber der Film ist richtig krass gut. Also von daher schaut da gerne rein, wenn wir streamen. Ihr findet uns ja bei Twitch unter Faith and Pixels. Im Nachklapp könnt ihr euch alles dann auch bei YouTube anschauen. Große Empfehlung an der Stelle auch bei Dispatch mit reinzuschauen.
Cool.
Genau, und jetzt wollen wir ein bisschen über Donkey Kong Bonanza reden. Das Thema für den Deep Talk lautet Empowerment in der christlichen Jugendarbeit. Denn ich habe das im Laufe des Spieles Donkey Kong Bonanza bemerkt, dass Pauline und Donkey Kong eine doch sehr besondere, ganz positiv gemeint, Beziehung zueinander haben. Denn am Anfang ist Pauline sehr, sehr verunsichert. Sie wird ja am Anfang von Void Kong in einen Stein verwandelt und Donkey Kong schafft es dann auch innerhalb der ersten Stunde, sie da rauszubringen und dann passiert halt das, was man schon auch in den Trailern sieht. Und Pauline ist am Anfang sehr, sehr verunsichert und verschüchtert und will sich vor allen Dingen nicht trauen, vor anderen Menschen zu singen, wobei ihr Gesang eben ein wichtiger Schlüssel ist. Und Donkey Kong ist dabei so ein, ja, liebevoller, liebenswerter Tollpatsch, der sie manchmal auch so in so Situationen hineinschubst und sagt, also er kann nicht sprechen, aber quasi durch das, was er tut, einfach sagen, komm, jetzt mach mal, du schaffst das, du kriegst das hin. Er ist wie so ein Begleiter, ein Mentor fast schon. Und er sieht in ihr Fähigkeiten, an die sie selber noch gar nicht so richtig glauben kann, die sie selber vielleicht noch nicht so richtig sieht. Und dabei habe ich dann so an meine Jugendarbeitszeit gedacht, als ich Ehrenamtler war und ich bin auch immer wieder und häufig in Situationen geschmissen worden von den Hauptamtlichen, mit denen ich da gemeinsam unterwegs war, die gesagt haben, Ruben, du schaffst das. Ich kann mich noch an meine erste Andacht erinnern, die ich irgendwie vor 20 Leuten halten sollte und war 14 und den Bibeltext und alles zum ersten Mal und ich war so nervös, aber da war eine Margret, so hieß sie damals, die gesagt hat, Ruben, du schaffst das, du machst das. Und ja, dadurch habe ich zu mir gefunden, zu meinen Fähigkeiten gefunden. Das war alles auch ein großes Training für mich und für mein Leben. Und da dachte ich, das nutze ich doch gerne mal, diese Vorlage von Pauline und DK. Pauline wird dann sicherer, am Ende singt sie und schmettert Arien und man denkt, wo ist die Pauline vom Anfang? Sie hat so eine krasse Wandlung erlebt. Und ich finde, christliche Jugendarbeit, auch natürlich nicht christliche Jugendarbeit, hat genau das Potenzial, Menschen zu empowern, ihnen Fähigkeiten zuzusprechen, Fähigkeiten zu fördern, von denen sie selber gar nicht so richtig dachten, dass sie die haben. Großer Shoutout an der Stelle für christliche Jugendarbeit. Wie habt ihr das erlebt, Maxi und Robin? Habt ihr ähnliche Situationen erlebt in eurem Leben? Seid ihr mal empowered worden? Robin, du bist ja sogar Jugendreferent, also bist ja sogar ganz viel mit Jugendlichen so unterwegs an der Stelle.
Ja.
Genau, Robin, wo hast du es an dir selbst in deiner Vergangenheit erlebt, dass Jugendarbeit dich empowered hat?
Ja, tatsächlich muss ich da echt überlegen, weil, also auch wenn ich jetzt heute Gemeindepädagoge bin, war das ein sehr, sehr langer Weg und der hat erst recht spät in meiner Teenie-Zeit begonnen. Zwar hatte ich schon immer sehr viel Kontakt zu Kirchen, Gemeinden und so, bin von verschiedensten Freunden auch, keine Ahnung, in die Sonntagsschule, in die Jungschar, in den Teenkreis, in den offenen Jugendtreff, in eine Kleingruppe und so weiter mitgegangen. Aber so, man muss schon sagen, oder ich muss sagen, dass ich damals auch echt introvertiert war und mich nicht so richtig aus meinem Schneckenhaus rausgetraut habe. Weswegen ich echt auch überlegen musste, ja, habe ich die Räume, die mir wahrscheinlich offen gestanden hätten, denn überhaupt genutzt? So, das war die erste Frage.
Oh, auch spannende Frage, ja.
Ja, genau. Wie holt man Leute aus ihrem Schneckenhaus raus?
Ja.
Eine sehr, sehr spannende Frage. Aber trotzdem musste ich dann schon daran denken, dass der damalige Jugendpastor in der freien Gemeinde, wo ich damals eben auch wegen meiner Freunde hinging, es schon geschafft hat, mich irgendwo auch immer wieder hin einzuladen im Sinne von, komm, mach doch mal mit und so. Das war zum Beispiel als Helfer bei Jugendgottesdiensten, wo ich jetzt nicht auf der Bühne stand. Das habe ich mich nicht getraut, aber ich war halt beim Aufbau dabei, ich habe beim Abbau geholfen und so, ne, habe dort einen Ort gehabt, wo ich irgendwie dachte, dass ich gebraucht werde. Und er hat auch dann irgendwann erkannt, dass ich gut zeichnen kann, zumindest für einen 14, 15, 16-Jährigen. So, und dann durfte ich ja was beisteuern, um den Jugendraum zu gestalten. Da hing dann so ein fettes, zweimal, keine Ahnung, oder zweieinhalb mal 1 Meter großes Bild von einem Engel im Anime-Style. Genau, und das war natürlich eine große Anerkennung. Da habe ich auch Stunden rein investiert.
Da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja.
Genau. Erschreckend war, dass es, als ich das letzte Mal, gut, das ist jetzt schon einige Jahre her, vielleicht sogar schon ein Jahrzehnt, dass es da immer noch hing. Aber
Ja.
das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Genau. Deswegen würde ich schon sagen, ich habe diese Räume erlebt, auch wenn ich sie aufgrund meiner persönlichen Situation damals nicht so nutzen konnte. Und ja, dann vielleicht doch auch an der einen oder anderen entscheidenden Stelle auch jetzt so, ich sag mal, die Aufforderung von außen gefehlt hat. Also man hat mich dann auch so ein bisschen mitlaufen lassen, ohne mich jetzt gezielt in den Blick zu nehmen, so du bist jetzt der nächste Jugendleiter oder so in dem Dreh. Das waren dann eher äußere Umstände, die Gott mit mir da gegangen ist, die mich dann auf den Weg in den hauptamtlichen Dienst geführt haben. Aber ich würde trotzdem sagen, dass diese Räume da waren. Und ich sag mal, ist es auch Empowerment, wenn man im offenen Jugendtreff einfach stundenlang, wochenlang einfach immer nur Mario Kart Double Dash spielt und da seine Skills ausbaut? Das ist ja auch
Naja,
irgendwie.
du hast
Finde
die
ich
Räume
auch
gehabt. Du hast die Räume gehabt und du
geil.
hast sie genutzt.
Ja, genau.
Genau, also darauf beruhen meine oder der Großteil meiner Mario Kart-Fähigkeiten insofern.
Ja.
Ist auch gut. Ja,
Aber
genau.
witzig, dass du das, also ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das mit dem Malen sagst, weil ich dachte, du hast ja angefangen, deinen Take und hast gesagt, ja, ich habe das nicht so erlebt. Und ich dachte so, what? Dieses krasse Bild, da habe ich nämlich dann sofort dran gedacht, also ich habe das damals total krass empowernd wahrgenommen, dass das gesehen wurde. Das fanden ja auch alle mega krass, dieses Bild. Also es war ja auch toll. Oder es ist auch toll. Ich weiß nicht, ob es immer noch da hängt. Von daher bin ich
Jetzt
fast ein
bräuchte ich
bisschen
aber auch mal
froh.
ein Bild, habt ihr ein Bild davon? Ich würde es gerne mal
Nee,
sehen. Ja,
nee,
schade
nee, nee,
eigentlich.
nee,
Würde
nee.
mich jetzt
Das ist ja,
interessieren.
das ist schon über 20 Jahre her. Hallo?
Ja, kann auch
Aber das
sein.
fand
Damals
ich
gab es
wirklich.
keine Fotos.
Damals
Naja,
gab es keine
stimmt.
Fotos.
Stimmt, damals gab es noch keine Fotos. Ich erinnere mich dran.
Ja, aber das fand ich damals, also ich habe das enorm wertschätzend wahrgenommen, deinen Gaben und deinen Fähigkeiten entsprechend. Und ich war, also ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass du schon auch sehr stolz warst, als das da,
Ja,
berechtigt auch, als das
ja.
dann da hing. Das war schon cool, ja.
Ja.
Maxi, wie ist es bei dir? Hast du so in deiner Jugend sowas erlebt, dass du empowered wurdest?
Auf jeden Fall. Also bei mir war es ja so, dass ich als Jugendlicher war ich ja sehr stark übergewichtig und war da auch sehr viel ausgesetzt von irgendwelchen Menschen, die gemeint haben, das als Zentrum zu sehen ihres täglichen Belustigung, sage ich jetzt mal. Und das hat ja sehr viel dazu geführt, dass ich halt auch einfach sehr wenig Selbstbewusstsein hatte. Und ja, heute würde ich wahrscheinlich Depression sagen. Und da war ich froh, dass ich dann zwei Menschen, unter anderem neben meinen Eltern, meinem Bruder, meiner Familie auch im Leben hatte, die mir sehr geholfen haben. Das war mein Psychologe, der Dr. Wodak, der mir zwischen 11 und 14 Jahren sehr stark geholfen hat, einfach auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln in unselbstbewussten Zeiten. Und dann so eine Art Mentor war, der war schon in den 80ern, der Mann. Und ja, sehr unkonventionelle Methoden angewandt hat, die bei mir funktioniert haben und wir ein sehr gutes Verhältnis miteinander hatten und ich das Gefühl hatte, dass er mich sehr an die Hand nimmt und dann auch sehr unterstützt und auch ein starkes Interesse an mir hat, obwohl er eigentlich, ich sag mal, genug in seinem Leben erlebt hatte, ne? Und eigentlich gar keine, wie soll ich sagen, Lust oder Zeit oder nötig gewesen wäre, um das zu machen, sondern das war einfach nur, weil er Lust drauf hatte und weil er gemerkt hat, ah, ich bin vielleicht der Richtige für ihn. Das hat mir sehr geholfen. Und es war auf der anderen Seite waren es auch waren es auf der einen Seite mein damaliger Pfarrer und mein Mathelehrer, die mir zugetraut haben, dass ich vielleicht auch mal predigen darf. Dass ich, also jetzt nicht in der Schule, sondern in der Gemeinde.
Es gibt
Wer weiß.
Schülerbibelkreise.
Oder
Nee.
Schulgottesdienste, genau.
Das gab es bei uns nicht. Aber ja, der Pfarrer, der gesagt hat, ja, dann komm doch einfach nach dem Konfi-Unterricht noch mit und dann sei doch einfach Teamer und fahr dann mit auf Freizeiten und auch mir gezeigt hat, dass es ein Beruf ist und ich wusste gar nicht, wie das funktioniert, Pfarrer sein. Wie wird man das überhaupt, diese Frage zu stellen? Und mein Mathelehrer, der auch Sport gemacht hat, eine Batman-Gruppe war und dann gesagt hat, ey, sei doch dabei, wir haben so eine Stelzengruppe und wir bauen Stelzen und fahren zu spielen von der Nationalmannschaft dazu und hast du Bock mitzukommen? Und ich dachte so, hey, hält mich überhaupt eine Stelze aus? Bin ich nicht zu dick dafür und so? Und dann halt nach und nach einfach durch den Sport, durch das andere auch eine Veränderung in meinem Körper angeregt und ein Selbstbewusstsein auch von Leuten, die mir was zugetraut haben. In der Klasse vielleicht auch ein anderes Standing entwickelt und vielleicht eine dickere Haut auch, dass Kritik weniger ankommt. Und ja, da habe ich dann auch gedacht, das ist krass, wenn Menschen dann halt auch in so krassen Situationen einen begegnen können, auch einen an die Hand nehmen, die extra Meile vielleicht auch gehen. Und ich würde sagen, mehr sind als Mentoren, sondern vielleicht auch, wenn ich es jetzt mal ganz stark sage, Engel. Weil das über die Grenzen hinausgegangen ist, die Unterstützung da auch. Also da bin ich total dankbar, weil ich glaube, sonst wäre ich heute nicht mehr hier.
Okay, aber das heißt schon, dass du das nicht so sehr in christlicher Jugendarbeit erlebt hast, sondern eher darüber, also in anderen Räumen, oder? Also habe ich das
Auch,
richtig
auch,
verstanden?
auch, auch. Wie gesagt, ich bei der Pfarrer, klar, das war natürlich christliche Jugendarbeit. Was er da mit mir gemacht hat und auch mit anderen Leuten, die eher, ich würde sagen, ausgegrenzt waren und keine Möglichkeiten hatten, auch vielleicht da sich zu entwickeln, dass er da gesagt hat, ey, komm, kommt doch in die Jugendgruppe, kommt, seid doch dabei und leitet mal und macht mal und heute wird man sagen, Juleika, Jugendleiter und so zu werden und dann da sich so auszuprobieren, vielleicht noch eine Karriere hinzulegen, das auf der einen Seite und natürlich auch dieses Ding, dass halt einfach in dem Kontext Schule, was wir sehr viel mit Fragilität und mit das erlebe ich über meine Kinder, über meinen Sohn, aber auch über andere Kinder auch mit Ausgrenzung und was gesucht wird, was der andere hat, ob es jetzt Trennung oder vielleicht auch Gewicht oder groß, klein, dick, dünn, falsche Schuhe oder nur Gammelklamotten an oder was auch immer oder falsche Frisur, dass man dann sehr stark auch ausgegrenzt werden kann. Und wenn man da nicht an die Hand genommen wird von jemandem und führt das doch schon zu vielen Sachen, die sehr negativ sind. Und da bin ich total dankbar dafür, dieses Empowerment erlebt zu haben und auch weitergeben zu dürfen. Wie war es bei dir?
Ja, das Schöne an christlicher Jugendarbeit, das merke ich immer wieder, wenn ich zum Beispiel vor 2 Wochen war ich beim Tim in der Gemeinde und habe da einen Teamdynamik-Workshop gemacht. Und da haben wir nochmal so wunderbar herausgearbeitet, dass ja das Schöne an christlicher Jugendarbeit unter anderem auch ist, dass sie zweckfrei ist. Also anders als Schule, das ein kein zweckfreier Raum ist, weil es da eben um Abitur geht, um Abschlüsse oder einfach auch um Noten oder Arbeit. Es kann Jugendarbeit ja eben ein zweckfreier Raum sein. Der einzige Zweck, der da sein kann, ist die Beziehung oder ist da anderen Menschen Räume zu geben, in denen sie sich entfalten können. Natürlich gibt es dann irgendwie auch vielleicht je nachdem den Zweck, dass die Leute Kirchenmitglieder werden, Kirchensteuern zahlen, Mitglieder allgemein werden beim CVM, beim EC oder. Aber ich glaube, der große Vorteil ist eben dieses Zweckfreie, dass man sagen kann, du darfst jetzt mal predigen, du darfst jetzt mal Musik machen, du darfst jetzt mal ein Bild malen oder, weil wenn es nicht klappt, ist eigentlich am Ende nicht viel verloren. Dann ist nicht ein Auftrag, der nicht irgendwie angenommen werden kann oder es gibt kein großes Minus oder. Und das finde ich so eine krasse Stärke auch so von christlicher Jugendarbeit, Räume zu ermöglichen, in denen Menschen zweckfrei sein können. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch Grenzen dieses Ansatzes geben kann, soll, muss, irgendwie vielleicht auch. Vielleicht, weil es unglaublich viele Angebote gibt, vielleicht, weil wir in Prä-Corona-Zeiten leben, in denen alles irgendwie, nee, nicht Prä-, sondern Post-Corona-Zeiten leben, in denen vielleicht alles irgendwie anders ist, vielleicht, weil es Handys gibt, Spielekonsolen gibt, die irgendwie auch um Aufmerksamkeit buhlen. Rob, du kommst ja jetzt quasi am ehesten noch von der Praxis. Wo siehst du denn deiner Meinung nach Grenzen auch dieser christlichen, offenen, vermeintlich zweckfreien Jugendarbeit? Wo erlebst du das?
Ja, tatsächlich nehme ich da ein sehr, sehr starkes Spannungsfeld da oder wahr, denn so ganz zweckfrei sehe ich diesen Raum nicht, denn man möchte natürlich bewirken, dass entweder bestehende Angebote weitergeführt werden und dafür sind dann ganz bestimmte Skills zum Beispiel vonnöten, also pädagogische Skills, aber auch theologische Skills, also Andachtsvorbereitung oder so, dass man da die Leute schult, so, und das sind ja jetzt nicht, das deckt ja nicht alle Gaben ab, die es so die Menschen haben können. So, das ist das eine. Und ganz häufig nehme ich ehrenamtlichen Tätigkeit in Kirche, jetzt nicht spezifisch Jugendarbeit, sondern generell in Kirche, war, dass man eher, ich sag mal, Erfüllungsgehilfen braucht. So die Aufgaben übernehmen, weil man das alleine halt nicht packen würde. Manchmal wird da dann so das Deckmäntelchen so, ja, zweckfreier Raum oder Gabenförderung oder sowas darüber gelegt, aber eigentlich, wenn man es jetzt wirklich mal auch kritisch beäugt, geht es darum, die Organisation, das kirchliche Leben irgendwie weiter fortzuführen. So. Und für mich wäre jetzt ein freier Raum, ein zweckfreier Raum, wirklich ein Ort, wo Jugendliche hinkommen können, irgendwie verschiedenste, und zwar wirklich ein breites Angebot an Wahlmöglichkeiten hätten, wo sie sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten ausprobieren können, ohne etwas leisten zu müssen. Also der Aspekt ist natürlich super wichtig. Und dann halt dazu lernen können, herausfinden können, was können sie gut, was können sie vielleicht auch nicht so gut, was motiviert sie aber vielleicht trotzdem weiter dran zu bleiben und das dann natürlich auch mit Ermutigung von außen, durch mich, durch andere Ehrenamtliche, die schon lange dabei sind und so. Und da sieht tatsächlich leider die Realität häufig dann doch ein bisschen anders aus, weil man natürlich als Hauptamtlicher sich vorab schon irgendwie Gedanken gemacht hat, eine Jahresplanung gemacht hat und dann stehen bestimmte Projekte an und so weiter und es gibt immer mehr zu tun, als man eigentlich in seiner Zeit unterbringen kann und dann, ja, dann kommt es halt zu diesen, ich suche Leute, die mir helfen, das Projekt umzusetzen, was natürlich für manche, gerade jüngere Leute, schon einen ersten sicheren Rahmen auch bieten kann. So mal in Dinge hineinzuschnuppern, die vorgegeben sind, aber die sie selbst vielleicht in ihrem Erfahrungshorizont noch nie gemacht haben. So, also insofern gibt es da schon, ich sag mal, auch die Möglichkeit, etwas auszutesten. Aber jetzt so dieses komplett offene, freie, also das wäre eigentlich so mein Traum von Jugendarbeit, also dass man sich wirklich ganz spezifisch um Einzelne kümmert, sagt, hey, wo siehst denn du deine Stärken, wo siehst du vielleicht auch deine Schwächen oder woran würdest du gerne arbeiten? Gut, diese Frage wäre wahrscheinlich auch ein bisschen überfordernd für Jugendliche, die noch so ein bisschen auf der Suche nach ihrem eigenen Selbst sind. Aber da, also, ne, das aber gut angeleitet und dann auch zu sagen, hey, okay, cool, du hast dir ein, zwei Ziele gesetzt und ich unterstütze dich darin und ich biete dir einen Raum, wo du das jetzt mal ausprobieren kannst. Das wäre jetzt so, Überspitzt das Ideal, die Realität habe ich schon dargestellt.
Interessant,
Daher
also das heißt, die
Spannungsfeld.
Grenze, dessen bist eigentlich du. Weil du
Ja, auf
scheinbar,
jeden Fall.
woher auch immer diese Vorstellungen kommen, du hast ja gesagt, du hast einen Jahresplan, es wird erwartet, dass Programme gefüllt werden. Und irgendwoher kommen ja aber diese Erwartungen. Und da denke ich gerade einfach nur,
Ja.
das klingt so schön, was du sagst. Was hindert dich daran, das umzusetzen so?
Ja, damit kommen wir dann, damit machen wir das nächste große Fass auf. Ich stecke gerade innerhalb meines Arbeitgebers in ganz, ganz großen Umstrukturierungsprozessen, und Regionalisierungsprozesse sorgen halt eher dafür, dass man sich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Orte einstellen muss, ganz, ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen dadurch auch an einen gelegt werden und man, ob man will oder nicht, sich damit auseinandersetzen muss. Und dann kommt noch hinzu, dass ich auch noch eine, zumindest zu einem großen Teil, spendenfinanzierte Stelle habe und dadurch auch noch mal den Druck verspüre, den einzelnen Kirchengemeinden, für die ich eben arbeite, die mich auch ein Stück weit eben finanzieren, denen etwas zu geben. So. Und also, wenn ich es jetzt ganz hart formulieren würde, wäre es so, dass ich unter so mancherlei Zwängen stehe, ob die jetzt tatsächlich da sind oder ich sie nur für mich annehme, dass sie da sind. Das ist natürlich nochmal eine kritisch zu reflektierende Frage. Aber insofern muss ich schon immer auch da irgendwie gefühlt zumindest daran denken, okay, ist das gerecht verteilt? Und das, also, und eine gerechte Verteilung geschieht nur durch Planung und nicht so, ich lass mal laufen und mal gucken, wo es hinführt. So, und dementsprechend ist es dann eben so, dass ich da unter diesen, ich nenne es jetzt mal, Zwängen stehe, die natürlich dann auch die Gestaltung der Angebote und so weiter beeinflussen.
Ja,
Ja.
spannend. Also es ist sehr, sehr spannend.
Leider irgendwie so auch, ne? Aber
Ja,
ja.
voll, weil genau, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Spannungsraum dann, wenn du auf der einen Seite sagst, du möchtest oder christliche Jugendarbeit möchte dem Jugendlichen zugewandt sein. Und das bedeutet ja im Zweifelsfall eben auch, in der letzten Folge haben wir über Exnovation und Innovation gesprochen, dass man was loslassen muss, wenn man merkt, das, was wir seit 20 Jahren machen, das interessiert Jugendliche einfach nicht mehr. Und gleichzeitig aber, ich nenne es mal Funktionäre da sind, die sagen, nee, nee, genau das brauchen wir aber. Dann beißt sich das natürlich sehr und dann wird der zweckfreie Raum eben tatsächlich ganz schnell verzweckt, weil dann ist der Zweck vielleicht, ja, wir müssen einfach alles so machen wie immer. Oder wir brauchen für den Bericht von Robin brauchen wir oder XY brauchen wir mindestens 100 Jugendliche, die wir durch Programm XY erreichen. Klar, dann wird natürlich so ein zweckfreier Raum sehr, sehr schnell eben verzweckt. Also das ist, glaube ich, eine deutliche Grenze, ja.
Und gleichzeitig halt trotzdem, also, und das sehe ich schon, also gerade durch diesen Regionalisierungsprozess ist die Zukunft von kirchlichem Leben, also die liegt in den Ehrenamtlichen. Und das heißt, es braucht eigentlich diese freien Räume, um sich zu entwickeln, damit Kirche auch zukünftig weiter Gestalt gewinnen kann. Auf vielfältige und ganz unterschiedliche Art und Weise und eben nicht immer nach Schema F. So, und da bin ich auch gerade mit meinen Kolleginnen dabei, auch zu überlegen, wie können wir eigentlich unter den heutigen Bedingungen eben eine flächendeckende Versorgung eben ermöglichen. Und eigentlich liegt es so auf der Hand, wir müssen Multiplikatoren werden. Wir sind nicht mehr diejenigen, die alles bedienen müssen oder auch können. Da würden wir komplett dran zugrunde gehen. Nein, wir müssen uns in Menschen investieren und sie fördern und fordern. Über sich hinaus vielleicht sogar ein Stück weit zu wachsen oder zumindest das Potenzial, was in ihnen angelegt ist, ja, hervorzukitzeln, damit sie dann einmal die also tolle Angebote vor Ort gestalten können, aber auch natürlich diese neue Ebene der Region, bei uns heißt es Nachbarschaftsräume, dann halt auch mitgestalten. So, und genau, also eigentlich ist da eine ganz, ganz krasse Entwicklung des Rollenverständnisses von hauptamtlichen Arbeit nötig, die aber auch noch braucht, um sich durchzusetzen. Also, und das sehe ich auch ganz selbstkritisch. Also auch ich brauche da noch ein bisschen, um diese Rolle noch mal stärker auch so auszuüben.
Ja, und es ist ja
Cool.
von den, es ist ja von
Danke.
den, von den, von den, danke dir für den, für diesen Redebeitrag auch. Ich fand, das trifft ja auf ganz viele Studien zu. Ich habe nochmal in der Vorbereitung auf die Folge nochmal mich mit verschiedenen Studien nochmal beschäftigt. Und es ist ja so, dass da größtenteils rauskommt, dass der Wunsch von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist, Selbstwirksamkeit zu spüren und zu stärken. Und
Ja.
dass die Empowerment-Strukturen, also ihnen einen Rang zu geben, Beteiligung ermöglichen, dass das ja ganz stark entgegen psychischer Erkrankungen wirken kann. Wenn ich Selbstwirksamkeit spüren kann, das sagen alle Studien, dann erkranke ich weniger an psychischen Erkrankungen und auch an physischen Erkrankungen, weil das ja auch zusammenhängt. Und das führt zu einer höheren Lebensqualität und man ist stärker resilient gegen Krisen. Und das ist ja eine Mega-Investition in die Zukunft. Und da ist meine Überlegung halt ganz stark, wie du es auch schon angedeutet hast, wie können wir das in Kirche ermöglichen? Wie können wir Jugendlichen nicht nur einen Raum zu geben, sagen, ja, hier, da ist der Sandsack. Ich war gestern auf einer Tagung und da ging es auch darum, dass gerade nach starken Traumata das nichts bringt, wenn man sagt, da ist der Sandsack und jetzt dresch drauf. Sondern du brauchst halt jemanden, der sich damit auskennt, der auch eine Leidenschaft für ein Thema hat. Und da sind wir ja genau auch bei unserem Projekt, der eine Leidenschaft für was hat, der authentisch was rüberbringt und wo die Leute sagen, an dem spüre ich das an, der hat Bock drauf. Und wir geben dem Raum und zu sagen, hier ist die Möglichkeit, da dich einzuklinken, sei dabei, das ist eine Möglichkeit. Du kannst hier selbstwirksam schaffen. Es gibt hier Räume der Ermöglichung auch. Und du kannst da deins einbringen. Und das führt natürlich zu. Also, das fand ich total stark. Auch zum stärkeren Demokratieverständnis, weil die auch merken irgendwie, ja, ich kann in meiner Gesellschaft was bringen. Wenn ich merke, die Politik ist weit oben, und die machen nichts für mich, dann habe ich auch keine Lust, mich da zu investieren und bin da einfach weg. Und das führt zu, ich meine, das ist ja auch dein Thema, Rob, mit deinem Spiel auch, was ja auch stark ist. Das ist ja nicht nur ein Spiel, was in der Vergangenheit ist und mal war, sondern was ja bis heute auch eine Relevanz hat, die Themen, ne, Demokratiebildung, auch wie gehe ich mit Tätern um, Opfer, Tätern, was lerne ich aus Geschichte irgendwie auch, ne? Und das hat mich total, dachte ich auch so, wow, Empowerment darf nicht nur ein Schlagwort sein, sondern muss irgendwie auch gelebt werden. Und ich glaube, das ist, da müssen wir uns gute Formen überlegen, wie das gut funktionieren kann
Ja.
als Kirche.
Ja, und genauso wie bei Donkey Kong Bonanza ist ja so, ist, dass Donkey Kong Pauline auch irgendwann loslässt und selber machen lässt. Er empowert sie, er befähigt sie, er schubst sie in Situationen, ist aber gleichzeitig auch immer da, also begleitet sie auch. Ist es auch irgendwann im Spiel Donkey Kong Bonanza so, dass Pauline auch eigene Wege geht, eigene Entscheidungen trifft und sagt, ich will das, ich kann das, ich mache das jetzt. Und ich glaube, genau diesen Weg dürfen wir eben in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit mit Menschen gehen, indem wir sie begleiten, indem wir sie fördern, indem wir sie fordern, wie Robin das so schön gesagt hat, und dann aber gleichzeitig auch loslassen ist. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir sagen, wir wollen mündige Menschen machen oder prägen, wenn am Ende dabei auch mündige Menschen rauskommen. Die müssen wir dann natürlich auch mündig sein lassen und auch dementsprechend loslassen. Genau, schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen zum Thema christliche Kinder- und Jugendarbeit. Wie habt ihr das vielleicht in eurem eigenen Leben wahrgenommen? Was wäre euer Wunsch für eine zukünftige christliche, auch nicht christliche, säkulare Kinder- und Jugendarbeit? Was habt ihr für Tipps und Tricks? Und vielleicht, wenn ihr selber Jugendreferent, Jugendreferentin seid, wie sieht euer Alltag aus? All das dürft ihr gerne bei YouTube, bei Twitch, bei Instagram oder bei den einschlägigen Podcast-Website loslassen, da kommen nämlich unsere Formate. Wir streamen regelmäßig auf Twitch. Wir stellen alle Videos dann bei YouTube hoch und auch bei Instagram gibt es immer wieder Sachen von uns. Folgt uns da gerne. Klingelt die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und werdet Teil unseres Projektes. Genau. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als euch Gottes Segen zu wünschen. Passt auf euch auf, seid Segen da, wo ihr seid. Und ja, wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu hören und wieder zu sehen. Bis dann, macht's gut, ciao.
Macht's gut, ciao.
Tschüss. Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.